Und schon wieder ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wie gesagt, die Zeit läuft im Sauseschritt. Und heute ist der zweite Teil mit Anna-Luise Blume. Ich freue mich ganz doll, dass du wieder da bist und mir Löcher in den Bauch fragst. Einen wunderschönen guten Morgen, Anna-Luise, die Blume.
Guten Morgen, Ria. Na, schön, dich zu sehen. Ja. Ja, toll, dass wir wieder hier sind.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Ria, danke schön, dass ich so ein bisschen erstmal meine ganzen Fragen über das Lehrersein an sich so von der Lehrerseite stellen konnte. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich zum Umgang mit den Schülern direkt.
Unterrichten ist sowas wie auf eine Brücke gehen. Der Lehrer steht auf der einen Seite der Brücke und die Schüler stehen auf der anderen Seite der Brücke. Und diese Brücke betreten wir von beiden Seiten. Es kann natürlich auch sein, dass die Schüler die Brücke nicht betreten wollen. Dann stehst du da und brüllst drüber und empfängst sie nicht. Das heißt also, du musst ihnen die Möglichkeit geben, Interesse daran zu haben, die Brücke zu betreten, und ihr trefft euch in dieser Mitte und ihr lernt aber beide. Und das ist das große Plus, was ich in den letzten Jahren gefühlt habe. Ich lerne jeden Tag und lerne jeden Tag auch, wie ich mit Schülern umgehen kann und was die Schüler von mir wissen wollen. Und manche Dinge kann ich beantworten, manche Dinge kann ich nicht beantworten. Ich kann und darf also auch Fehler machen. Und wenn du dann authentisch bist, dann gehen die Schüler auch mit dir mit, auch wenn die Brücke vielleicht manchmal schwankend ist oder nicht ganz so fest wirkt, weil sie dir trauen. Ja? Und ich denke, das ist so, du kannst nicht allein den Rahmenplan sehen, du kannst nicht allein die Schüler sehen, sondern du musst die beiden miteinander verbinden.
Ja. Wie viel Raum, wie viel Energie bleibt übrig für Schüler, die fachlich nicht mitkommen, sag ich mal. Also die Schwierigkeiten haben, du hast ja schon gesagt, Mathematik ist wie eine Wendeltreppe oder wie ein Gebäude, wo eins auf dem anderen aufbaut. Und wie viel extra Unterstützung kann man einzelnen Schülern eigentlich noch geben bei Klassen von 20 bis 30 Schülern oder mehr?
Wir haben im Durchschnitt 26 Schüler in einer Klasse. Manchmal sind es ein paar weniger, aber im Allgemeinen sind es 26. Und ich habe in den letzten 20 Jahren da immer wieder ganz massiv darüber nachgedacht, wie man individuell arbeiten kann. Es klingt ganz, ganz groß und ganz schlimm auf der einen Seite. Individuell arbeiten würde bedeuten, 26 Aufgaben vorzubereiten für jeden eine oder 26 Unterrichtsvorbereitungen zu machen. Das ist aber so nicht gemeint. Es gibt ganz, ganz kleine Dinge, die schon einen riesengroßen Unterschied machen. Und diese kleinen Dinge sind, und das sollte der Lehrer sehr gut können, erstmal beobachten. Ganz genau beobachten und den Schülern ins Gesicht schauen und den Schülern auch die Körpersprache zu lesen. Ich komme in einen Raum rein und kann schon relativ gut erkennen, ob es dem Schüler gut geht oder ob ein Schüler Kopfschmerzen hat oder ob er irgendwie verspannt ist oder ob er ein Problem hat. Manchmal mache ich es ganz offen und manchmal gehe ich auch hin und sage, sag mal, ist was los? Hast du irgendein Problem?
Aber die anderen arbeiten alle. Man macht eine tägliche Übung in Mathematik und dann geht man und guckt und ich gehe zu einem Schüler hin. Oder es gibt eine Situation, da weiß ich, dass ein Schüler in der Kurzarbeit immer Schwierigkeiten hat. Da gehe ich einfach mal vorbei und lege die Hand auf die Schulter und klopfe ihm auf die Schulter. Das reicht manchmal. Ja. Und das ist schon Individualität, die man durchaus nutzen kann. Natürlich ist es heutzutage ein bisschen schwierig, weil Erziehung sollte eigentlich körperlos sein, was sie bei mir nie ist. Oh Gott, also ich frage die Schüler natürlich, wenn ich sie anfasse oder anfassen möchte, weil ich ihnen irgendwas zeigen möchte oder ihnen vielleicht sie unterstützen möchte in irgendeiner Form, darf ich dich anfassen? Und dann lege ich die Hand zum Beispiel hier vorne aufs Ich, sage, versuch mal ruhig einzuatmen. So, bei Stresssituationen in Mathematikarbeit hat eine Schülerin wie so ein Blackout oder eine Panikattacke, hat angefangen zu hyperventilieren. Und ich habe das natürlich gemerkt, ich sage, darf ich dich anfassen? Okay, pass auf, Hand auf das Ich, atme ganz ruhig ein. Und dann habe ich versucht, mit der Hand sozusagen auch die Bewegung des Atmens nachzumachen. Sie beruhigte sich langsam. Und dann habe ich ihr gesagt, und jetzt denkst du bitte an was ganz Feines, an was ganz Schönes. Das, was zuletzt dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Und das kriegst du mit, das siehst du. Ja, rundherum arbeiten alle, die sind alle in der Arbeit. Wenn du jetzt offiziell irgendwie ein Fass aufmachen würdest, dann würden alle Schüler aus der Arbeit gerissen werden. Die anderen arbeiten aber. So, und dieses Mädchen habe ich dann innerhalb von 2 Minuten dazu gebracht, dass sie noch ganz kurz rausgegangen ist. Sie hat sie wieder hingesetzt und hat weitergearbeitet. Und sie hat eine solide Note geschrieben. Sie hat also diese Panikattacke, die auch dazu führen kann, dass sie dann immer Attacken kriegt, wenn sie Mathearbeiten schreibt, dass sie diese Panikattacke überwunden hat und dass sie weitergemacht hat. Und das sind für mich diese großen kleinen Unterschiede, die es da gibt. Du musst natürlich auch als Pädagoge dazu bereit sein. Und da haben wir heute so viele Möglichkeiten. Wenn in Mathematik zum Beispiel die Schüler Aufgaben lösen, dann sage ich nach einer Weile, so, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch in der Partnerschaft auszutauschen. Mit eurem Nachbarn, sprecht über die Lösungen und überlegt euch, was richtig und was falsch ist und warum es richtig oder falsch ist. Und es gibt doch Situationen, da sollen sie sich etwas erarbeiten, jeder individuell, und dann dürfen sie zum Beispiel bei mir auch das Handy benutzen. Und wenn dann ein Schüler kommt und sagt, Frau Nolte, ich verstehe das nicht, dann sage ich erstens, die Frage heißt nicht, ich verstehe das nicht, sondern ich verstehe das und das und das konkret nicht. Bis hierher komme ich, ab hier fehlt mir das Verständnis. Und wenn ich dann mit ihm spreche und ein anderer Schüler hat auch eine Frage, dann gucke ich ganz kurz hin und sage, weißt du was, frag mal meinen Kompagnon Lehrer Schmidt. Lehrer Schmidt ist der berühmte Lehrer aus dem Internet, mit dem ich ja auch schon mal ein Interview geführt habe, so wie mit dir. Mhm. Der hat total tolle Videos gemacht. Die sind einfach, klar, strukturiert und vor allen Dingen sind sie auf einem Niveau einer Gesamtschule beziehungsweise einer Hauptschule. Das heißt, es werden die Grundstrukturen erarbeitet. Und die Schüler dürfen sich dann dieses Video anhören. Die haben alle Kopfhörer dabei, die hören sich das dann kurz an und dann merke ich richtig, wie sie sagen, ach ja. Weil sie haben eine zweite Meinung bekommen. Der eine Lehrer erklärt das so und der andere Lehrer erklärt das so. Ja. Oder der Lehrer erklärt das so, der andere Schüler erklärt das so, der es verstanden hat. Die Schüler haben ja auch eine andere Sprache. Das heißt, die Individualisierung beginnt dann, wenn du den Unterricht auch öffnest. Und das habe ich in den letzten Jahren immer stärker gelernt, welche Möglichkeiten ich damit habe. Und die Jungkollegen, die machen da noch viel mehr. Da gibt es ja noch Spiele, Apps, wo man individuell, sag mal, Matheaufgaben üben kann und jeder nach seiner Fasson arbeiten kann. Ich denke auch, dass die Möglichkeiten der Individualisierung des Unterrichts sich noch massiv in Richtung KI entwickeln werden. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass, glaube ich, in Großbritannien eine Schule mit KI arbeitet. Es gibt zwar noch Lehrer dort, aber den meisten Unterricht gestalten KIs und zwar individuell auf den Schüler zugeschnitten. Das ist eine völlig neue Art. Und ich denke schon, dass man dann irgendwann nicht mehr so viele Lehrkräfte braucht. Aber die Lehrkräfte werden eher zu Mentoren und nicht zu Stoffvermittlern. Weil Stoffvermitteln, sag mal, Inhalte, Wissen ist überall im Internet erreichbar. Es geht darum, wie der Einzelne es individuell für sich aufbereitet und was er benötigt und was er braucht. Das wird sich, denke ich, ganz stark verändern, weil aufgrund der massiven und ungeheuren schnellen Entwicklung werden wir immer spezialisierter auf bestimmte Themen uns vorbereiten müssen. Und dann wird gefragt, man braucht Grundkompetenzen, das ist klar, aber in welche Richtung möchtest du von dir aus dieses Thema bearbeiten? Was interessiert dich an diesem Thema am meisten? Und welche technischen Fähigkeiten, welche, sag mal, praktischen Fähigkeiten benötigst du dazu, die du dir jetzt angewöhnen willst oder die du jetzt anlernen willst? Und das ist, glaube ich, eine Individualisierung, die weit über das hinausgeht, was wir als Lehrer in der Klasse leisten können.
Also KI im Klassenraum, denke ich, ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema. Wobei ich mir da vorstellen könnte, dass so Kinder in diesem Alter, dass die ja schon jemanden brauchen, der auch so diese Begeisterung transportiert und den Spirit dahinter, sag ich mal, mitbringt.
Ja.
Ich weiß nicht ganz genau, ob so eine KI das wirklich leisten kann.
Ich glaube, da dürfen wir uns alle noch überraschen lassen, was da KI alles noch leisten wird.
Ja,
aber ja,
vielleicht.
Es ist, ja. Ich bin auch immer der Typ, ich mag lieber ein Buch, als am Computer zu lesen. Diese Haptik, ja, die hinter dem Buch steckt, ist für mich eine völlig andere, als Seiten runter oder zur Seite zu wischen oder zu scrollen. Das ist nicht mein Ding, aber ich bin so aufgewachsen, ja. Ich liebe es, Bücher zu lesen.
Ja, vielleicht ist das ein Generationending. Also ich kann auch ein Sachbuch wie einen Roman lesen, wenn es gut geschrieben ist, so mich auf eine Reise mitnehmen lasse, statt irgendwie rein funktional zu lernen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass das man Schülern, glaube ich, auch nicht komplett allein überlassen kann, rauszukriegen, was sie jetzt eigentlich brauchen. Also gerade in der Mathematik sind ja so viele Konzepte entworfen worden. Da ist es schon gut, wenn man das auch so ein bisschen präsentiert bekommt, so gezeigt bekommt.
Das sind zwei Sachen, die mich da zum Nachdenken bringen. Die eine Sache ist, ich selbst habe irgendwann mal festgestellt, dass ich ein Buch ab einer bestimmten Seite gar nicht mehr verstehe. Und dann habe ich das Buch auch weggelegt. Und dann habe ich erkannt, wie sich Schüler fühlen müssen, wenn sie manche Mathematikbücher in der Hand halten. Dieses Buch war aber von Stephen Hawking und das hieß Das Universum in der Nussschale. Ab Seite 20 war das No Way. Da habe ich nur noch gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen und weil ich es mir nicht vorstellen kann, verstehe ich es nicht. Und damit war das Buch zwar sehr schön, ich habe mir noch die Bilder angeguckt und habe ein bisschen was gelesen, aber auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, da ist dein Horizont begrenzt, das ist das Ende deiner Fahnenstange. Und so ähnlich fühlt sich dann der Schüler, wenn er bestimmte Aufgaben oder bestimmte Texte liest, wo er sagt, verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was der will, wo der herkommt und wo der hin will. Und damit ist das Ding gegessen. Also dieses Bewusstsein, sich selbst in so einer Situation zu erleben, hilft natürlich auch, Schüler zu verstehen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, es ist fraglich, wie weit wir bestimmte Dinge Schülern überlassen dürfen. Am Anfang ist es natürlich klar, dass wir den Kindern eine Rüstung mitgeben müssen und dass wir die Möglichkeit geben, den Kindern zu sagen, da geht's lang. Aber wann beginnt es, dass das Kind entscheidet, da geht's lang? Ja, dieser Übergang ist fließend. Und ich sage immer, für Eltern ist es kompliziert, loszulassen. Aber das Loslassen beginnt eigentlich in dem Moment, wo das Kind selbstständig anfängt zu atmen. Ja, wenn es mit von der Nabelschnur getrennt wird, ist es von dir schon mal getrennt. Das ist schon mal loslösen. Und diese Abtrennung ist stetig, Tag für Tag, Minute für Minute da. Dieser Übergang ist sehr fließend, aber Eltern können selten loslassen. Und genauso ist das mit dem Unterrichtsstoff. Wann haben die Kinder die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was sie und wie sie und in welchem Rhythmus sie lernen wollen? Und da gibt es die Margret Rasfeld und der Gerald Hüther, das sind hochinteressante Pädagogen und der Gerald Hüther ist Neurologe, die arbeiten zusammen und versuchen hier eine völlig neue Art des Lernens in Schulen zu organisieren. Das ist auch so, das ist auch ein stetiger Prozess, das ist so wie Tropfen auf dem heißen Stein und immer wieder ein Tropfen und immer wieder ein Tropfen, immer wieder ein Tropfen und irgendwann wird er ausgehöhlt. Das ist für mich so eine ganz wichtige Frage, wenn wir diesen philosophischen Aspekt des Übergangs von einer Qualität in die andere Qualität über die veränderte Quantität sehen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass das auch für jeden Schüler unterschiedlich ist und dass wir eben nicht bis zum bitteren Ende entscheiden dürfen, was das Kind lernt und wie das Kind lernt.
Ja, Genau, ich hatte noch zwei, drei Fragen zu Schülern. Ich hatte dich jetzt gefragt, was tun mit fachlich schlechten Schülern? Dann vielleicht die andere Frage, was tun mit konfliktfreudigen Schülern? Und wie viele davon hast du so im Schnitt? Und welche Maßnahmen, welche drakonischen Maßnahmen hattest du bisher nötig? Oder auch vielleicht eher gute Maßnahmen, um die wieder mitzunehmen?
Also es gab in meiner 40-jährigen Karriere einige Situationen, über die ich heute schmunzeln muss. Einige Situationen, wo ich auch sage, Mädel, da hast du ganz schön in den Mist gegriffen. Und viele Situationen, wo ich das Gefühl hatte, wow, da ist dir was Gutes gelungen. Ich habe viele Schüler gehabt. Ich habe in den letzten Jahren mich ganz massiv mit Schülern beschäftigt, die ADHS hatten oder auch Autismus und die aufgrund dieser Tatsache sich ja nicht so bewegt haben und nicht so gehandelt haben, wie man das normalerweise von Schülern kennt. Und für die meisten Lehrer war das und ist es auch heute noch ein Minenfeld. Die wissen nicht, damit umzugehen. Oder sie möchten nicht damit umgehen. Oder sie können damit nicht umgehen. Für mich ist das hochinteressant gewesen. Es war vor vielen Jahren ein Schüler, der kam Anfang der 10. Klasse wieder in die Schule und hatte sich in den Ferien total verändert. Er war schlank geworden, er war agil geworden, er hatte hellwache Augen. Und ich habe gesagt, hey, was ist denn mit dir los? Das ist ja total toll, wie du dich entwickelt hast. Du arbeitest jetzt doch super mit. Und dann sagt er, ja, ich habe ADHS. Ich sage, was hast du? Was ist denn das? Ich muss Tabletten nehmen. Und ich habe sie immer gehört. Aber bevor ich reagieren konnte, hatten sie schon die anderen Leute dran genommen und es waren sie schon weiter. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl mit den Tabletten, ich habe meinen Kopf in Watte gepackt. Und gleichzeitig hatte ich ungeheuren Appetit, ich musste dauernd essen. Und dann, was war das für ein Medikament? Das war Ritalin. Da habe ich das erste Mal davon gehört. Danach habe ich mich damit beschäftigt und habe immer wieder Kinder gehabt, die, ach, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe einen Schüler gehabt, in der 7. Klasse, der konnte nicht still sitzen. Es war total schlimm. Der hat auf dem Fußboden gesessen, der hat auf dem Fensterbrett gesessen, der hat auf dem Tisch gesessen, der ist rumgesprungen. Ich habe am Anfang habe ich wirklich gedacht, oh Gott, was machst du mit ihm? Und dann habe ich irgendwann mal auf dem Schulhof gesehen, wie der einen Frosch im Flug gefangen hat. Zack! So schnell konnte ich nicht mal gucken, geschweige denn greifen. Ja. Das heißt, er hat eine ungeheure schnelle Auffassungsgabe gehabt. Und in dem Moment habe ich etwas gesehen, was mich fasziniert hat an dem Kind. Und wenn mich an dem Kind was fasziniert, dann beschäftige ich mich damit. Das habe ich dann, sag mal, zur Aufgabe gemacht, in jedem Kind, das kompliziert war, etwas Faszinierendes zu finden. Mit diesem Jungen habe ich dann zum Beispiel ausgemacht, du hast jetzt ein Problem, richtig? Ja. Da ist die Tür. Geh bitte raus. Geh einmal auf den Schulhof. Geh aus der einen Tür raus und komm durch die andere Tür wieder rein. Stell dich vor die Klasse, vor den Klassenraum. Atme kurz durch und überlege, ob du wieder reinkommen möchtest, weil du Unterricht machen möchtest. Ich habe das abgesprochen gehabt. Aufsichts- und Fürsorgepflicht war geregelt. Und ab diesem Moment fing es an zu funktionieren. Der Schüler hat die Aufgabe gehabt, sich selbst zu regulieren. Und nicht ich habe die Regulierung vor der Klasse übernommen. Und die Klasse wusste auch Bescheid, die Klasse hat das ja auch gestört, beziehungsweise hat auch der Konzentrationsfluss nachgelassen. Mit diesem gemeinsamen Abkommen habe ich es geschafft, dass der Schüler, sag mal, mit einer Wiederholung die 10. Klasse wunderbar absolviert hat. Obwohl das am Anfang überhaupt nicht absehbar war. Und ein anderer Schüler, der kam in der 9. Klasse zu mir, hatte die Haare kurz rasiert, hatte Springerstiefel an, politische Einstellung, da wusste ich schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Und er musste sich genauso wie ich, weil wir beide neu waren, vorstellen. Und dann hat er gesagt, ich war jetzt lange krank und das ist jetzt ja meine letzte Chance, aber die verkacke ich sowieso. Okay. Und hat einen riesen Hals dabei bekommen, hat also auch gar nicht richtig sprechen können. Deshalb habe ich das so ein bisschen nachgemacht. Und dann habe ich gedacht, ui, was ist denn hier los? Und dann nach einer Weile kamen Schüler zu mir und haben gesagt, der malt ganz komische Bilder mit Blut und mit Schwert und mit irgendwas. Okay, habe ich mir angeguckt, stimmte. Und dann habe ich ihn mir rangeholt. Ich sage, du Großer, was ist denn hier los? Nüscht. Du kannst jederzeit mit mir sprechen, wenn irgendwas ist. Ich würde dich gerne unterstützen. Ein paar Tage später kam ein anderer Schüler und sagte, der liest den Lanzer. Und das ist verboten. Das wusste ich, dass das verboten ist. Und ich hatte ihn dann irgendwann auch erwischt, habe ihn den Lanzer weggenommen, bin mit ihm, ich sage immer, ins Kabüffchen gegangen. Das ist so ein kleiner Nebenraum gewesen. Und habe gesagt, pass auf, mein Freund, du scheinst gerne zu lesen. Im Unterricht ist das zwar nicht unbedingt vorteilhaft, Und auch dieses Heft ist verboten. Wieso? Ich sage, dieses Heft ist politisch nicht korrekt. Und dieses Heft gehört nicht in die Schule. Warum liest du das? Ich interessiere mich für Krieg. Ich sage, okay. Dann werde ich dir mal ein Buch, was wir zu Hause haben, oder zwei Bücher waren das, waren zwei Romane, mitbringen. Kannst du dieses Buch lesen? Das war ein Buch, noch aus der DDR, vom Militärverlag, und es ging um, war ein russischer Schriftsteller, Zweiter Weltkrieg, irgendwas. So. Aber es war politisch doch relativ sauber. Das Ding habe ich ihm gegeben. Nach zwei Tagen kam der wieder, sagte, da gibt es einen zweiten Band, kann ich den auch kriegen? So, ja. So, und dann hat er dieses Buch auch durchgefressen. Und dann hat er gesagt, haben Sie noch mehr solche Sachen? Ich sage, nee, habe ich nicht. Aber weißt du was? Ich schlag dir mal vor, geh in die Bibliothek, hol dir einen Ausweis und melde dich da an. Und das hat er dann gemacht und dann hat er die Bibliothek leer gelesen. Und dann hatte ich einen kleinen Zugang zu ihm. Dann hat er angefangen, nach einer Weile zu arbeiten. Und Anfang der 10. Klasse kommt er zu mir und sagt, können Sie mir helfen? Ich würde mich gerne bewerben als Dachdecker. So, ja, kann ich machen. Bereite alles vor und dann setzen wir uns am Nachmittag hin. Und dann kam er, hatte das so vorbereitet. Ich habe dann noch was geändert. Er hatte auch im Schreiben so ein paar Schwierigkeiten. Und dann habe ich so ganz nebenbei gesagt, ich sage, sag mal, warum willst du eigentlich kein Abitur machen? Das war ein Gymnasium, ein privates. Und dann sagt er, ich kann ja nicht mal Hefter. Ich sage, Hefter kann man lernen. Wirklich? Ich sage, klar. Trauen Sie mir sowas zu? Ich sage, ich traue dir alles zu, du bist ein kluger Kopf. Dann habe ich am nächsten Tag, hatte ich ein paar Hefter mitgenommen und noch ein paar Blöcke, das war eine Internatsschule, kam nicht so schnell ran. Dann habe ich gesagt, so hier, Hefter, Mathe, Hefter, Geo, Hefter das, Block, ich würde das vorschlagen, machst den Inhaltsverzeichnis, dieses, okay, bereitest du vor? Und dann fing der an, in diese Hefter zu schreiben. Und dann sagte er nochmal, glauben Sie wirklich, dass ich das Abitur kann? Ich sage, du kannst es probieren. Und wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Aber du bist noch hier an der Schule. Das war also auch sehr wichtig, dass er an dieser Schule diesen Umkreis hatte. Er ist also von zu Hause weg gewesen, hat im Internat gelebt. Und das war auch sehr, sehr wichtig, weil die problematische Situation war zu Hause gewesen. Dann kam ein paar Wochen später die Mutter zu mir. Hat gesagt, ich verbiete ihn, mit meinem Kind über das Abitur zu sprechen. Der macht das nicht und der schafft das auch nicht. Und da habe ich sie gefragt, woher nehmen Sie das denn? Der hat hier in dem letzten Jahr, der hat die 9. Klasse bestanden, das hat er nicht mehr erwartet. Der ist jetzt in der 10. Klasse und macht einen relativ guten Eindruck. Er arbeitet gut mit, er hat da und da und da ein paar Probleme, aber er mit den Noten, die er hat, kommt er in die 11. Klasse. Und damit hat er den Zugang zur Sekundarstufe 2. Warum wollen Sie ihm das verwehren? Was erwartet ihn denn zu Hause? Er erwartet zu Hause das gleiche Problem mit dem gleichen Personenkreis, die vorher dazu gebracht haben, dass er auch lange im Krankenhaus war. Und können Sie ihn dafür schützen? Oder wollen Sie nicht vielleicht auch, dass der Junge noch ein paar Jahre, zwei Jahre oder drei Jahre, es waren noch drei Jahre in einem geschützten Umfeld bleibt und sich weiterentwickeln kann und sich auch festigen kann in seiner Persönlichkeit? Und das Abitur ist kein Teufelswerk. Nein, ich möchte das nicht. Ich sage, in Ordnung, werde nichts mehr sagen. Habe ich auch nicht. Und am Ende des 10. Schuljahres habe ich die Klasse abgegeben. Und dann habe ich den Jungen verabschiedet. Da gab er mir noch ein kleines Geschenk. Da habe ich gesagt, ich wünsche dir alles, alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Ja, nächstes Jahr. Ich sage, wieso? Ich mache Abitur. Ich habe meine Mutter überzeugt. Und sie haben mich auch in Geografie im Leistungskurs. Ich sage, das ist ja ein Ding. So. Ja. Und dann bin ich aber nach der 11. oder 12. Klasse von ihm, bin ich raus aus der Schule, habe die Schule gewechselt, habe mich auch ganz lieb verabschiedet. Und dann ein Jahr später kommt ein Anruf bei mir zu Hause und der junge Mann ist am Telefon und sagt, Frau Nolte, ich möchte Sie gerne zu meinem Abiturball einladen. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich es nicht gemacht. Und dann steht ein junger Mann im Anzug vor mir und nimmt mich in den Arm, hatte halblanges, welliges Haar und eine total andere Persönlichkeit. Und da habe ich mir gesagt, topf die Watte quillt, das war gut.
Ja.
Genau. Das sind so die Geschichten, wo man als Lehrer das Gefühl hat, das ist noch viel mehr wert als der monatliche Lohn, den man bekommt.
Ja, und wahrscheinlich auch viel, viel wichtiger als all diese einfach nur fachlichen Dinge, die man da den Kindern versucht beizubringen. Ne?
Ja. Es gibt
wenn man
auch
zeigt, dass Schule eben auch eine Schule fürs Leben ist. Und
richtig.
Auch Dinge beibringt fürs Leben.
Es ist auch so, es gibt Situationen, da bin ich hart, da bin ich sehr konsequent und dann ziehe ich vielleicht auch übers Ziel hinaus. Und wenn ich das merke, dann habe ich auch kein Problem, damit mich zu entschuldigen. Und meistens ist es dann so, die Schüler kommen zu mir und sagen, ich muss mit ihnen reden. Das fand ich überhaupt nicht toll. So, okay, machen wir. Dann setzen wir uns in Ruhe hin, reden miteinander. Und das Letzte, was ich immer tue, ist, dass ich bedanke bei dem Schüler für seine Kritik oder dass ich ihn lobe für das, was er jetzt gemacht hat, für den Mut, den er hatte oder auch für die Konsequenz, die er gezeigt hat. Und zum Schluss geben wir beide uns immer die Hand und dann ist das Ding erledigt für beide Seiten, weil dann haben wir sowas wie einen inneren Vertrag geschlossen. Und in solchen Momenten merke ich immer, das sind diese persönlichen Momente, hat bestimmt nichts mit professioneller Distanz zu tun, weil da ist keine Distanz, sondern da ist eine Abmachung. Aber das ist mein Stil, das ist meine Art und damit komme ich sehr, sehr gut zurecht. Hab natürlich auch immer wieder Herausforderungen, sitze doch manchmal abends im Bett und überlege, Mann, was hast du heute für Mist gemacht? Das musst du morgen in Ordnung bringen. Und dann mache ich das und dann ist es auch gut. Und im Endeffekt wird es dann meistens so, dass es beide Seiten weiterbringt. Es muss doch mal knirschen. Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn eine Klasse wirklich über Tische und Bänke geht, dann kann man nicht sagen, es ist halt so. Weil dann macht man sich selber kaputt.
Ja, es geht ja auch um gegenseitiges Ernstnehmen. Ne?
Also richtig.
Wenn man die Schüler ernst nimmt, dann nehmen die einen auch ernst, aber auch andersrum. Man muss halt auch einfordern, selber als Mensch auch ernst genommen zu werden und nicht nur als Lehrer, Lehrerin.
Genau, das ist diese gegenseitige Wertschätzung, die für mich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist.
Ich habe noch eine Frage. Was machst du an schlechten Tagen für dich? Also wenn du zu Hause Stress hattest, wenn du vielleicht emotional sehr aufgewühlt bist wegen irgendwelcher familiärer Geschichten oder vielleicht auch im Kollegium, wenn es da irgendwie Konflikte gab. Wie gehst du zur Klasse? Stellst du dich immer hin und präsentierst dich perfekt oder sagst du auch mal, Leute, heute nee. Müsst ihr mich schonen?
Ich glaube, wer das so formuliert, der macht sich selber was vor. Auch da ist für mich die Wertschätzung am größten, wenn man transparent und klar ist. Und es gibt Situationen, egal ob das jetzt ein Gespräch mit einem Kollegen war oder ob das eine vorhergehende Stunde war, die gegen den Baum gelaufen ist oder ob man sich Sorgen über irgendwas macht oder ob man ein Telefonat oder eine Information bekommen hat, dann sage ich, Leute, wie sehe ich aus? Müde? Kann sein. Böse? Okay, passt schon. Wütend? Ja, das könnte es treffen. Ich bin irgendwie wütend. Wegen uns? Ich sage, nee, nicht wegen euch. Ich bin ja gerade erst reingekommen. Aber ich möchte nicht, dass ihr sagt, oh, die hat schon wieder schlechte Laune. Ich habe schlechte Laune oder ich bin schlecht gelaunt oder ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist gerade momentan aufgetaucht. Und ich bitte euch wirklich von Herzen, seid so lieb und ärgert mich nicht. Der kleinste Ärger kann dann dazu führen, dass ich das entlade. Und das gehört aber nicht zu euch, weil das ist nicht von euch. Ich muss das irgendwie erstmal für mich regeln und habe jetzt das Problem, dass es noch oben hängt. Normalerweise würde ich in solchen Situationen in den Wald gehen und die Bäume anschreien. Oder ich würde eine Runde rennen gehen. Also irgendwie diese überschüssige negative Energie loswerden wollen. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir in der Schule mal einen Boxsack aufhängen, weil den Schülern geht es ja zum Teil auch so, dass sie sagen, ich würde aber jetzt mal draufschlagen. Ja? Man kann es aber nicht. Man muss sich zusammenreißen, aber man hat immer noch die Chance zu sagen, so ist es. Ich versuche mich zusammenzureißen, ich versuche die Situation zu handeln. Kommt mir einfach mal ein bisschen entgegen und dann kriegen wir das schon hin. Und meistens ist es dann so, am Ende der Stunde haben mich die Schüler zum Lachen gebracht und da haben es geschafft, dieses Lachen entlastet ja sofort und haben es geschafft, dass ich die Situation erstmal vergesse und dass ich ganz ruhig arbeiten kann und dass die Stunde flutscht. Das ist total kurios, aber meistens ist das so. Das heißt, ich gehe mit meinen Emotionen auch transparent um. Und das sage ich auch den Schülern, dass sie das auch dürfen. Ich sage auch sehr oft, du, wenn du jetzt heulen musst, lass die Tränen fließen, die müssen raus. Und das ist ganz normal. Es ist deine Emotion zu dieser Situation. Und damit entlastest du dich. Und wenn du wütend bist, dann geh einfach mal kurz raus und entlaste dich. Das sind ganz normale Dinge, die jeder Mensch durchmacht. Und wenn du das in dich reinfrisst, kriegst du Magengeschwür oder sonst was. Und das wissen wir ja, dass es so ist. Auch dass die Schüler das dürfen, dass die Schüler die Möglichkeit haben, so zu sein, wie sie sind, ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt, wenn man mit ihnen gemeinsam arbeitet. Sie müssen sich nicht verstellen. Sie müssen nicht jeden Tag 100% geben. Das schaffe ich auch nicht. Deshalb finde ich auch diese mündliche Notengebung jeden Tag total skurril. Das ist nicht mein Ding und das mache ich auch nicht. Ich bin transparent, ich bin klar, ich bin Mensch, ich habe meine Fehler, ich habe meine Probleme, ich habe meine Herausforderungen. Ich regel das auch.
Ja, aber du regelst das. Das ist es schon. Das ist ja schon auch die Rolle der Lehrer, ne? Dinge ein bisschen in die Spur zu bringen.
Oder ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gemeint, dass ich das für die Schüler regle, sondern dass ich das für mich regle, damit es auch für die Schüler nachvollziehbar wird. Die wollen da auch wissen, was ist mit der los? Warum tickt die jetzt gerade so?
Ja, ich glaube, ich meinte nur, dass man ja trotzdem noch die Verantwortung hat, genau, über solche Dinge dann auch zu sprechen und nicht einfach zu sagen, ich lade das jetzt einfach auf die Schüler ab, die müssen jetzt rauskriegen, was los ist und die müssen das irgendwie handeln.
Da gibt es auch bittere Bemerkungen, wenn man das dann mitbekommt. Ja, ja, die hatte wieder einen schlechten Tag zu Hause.
Ja, genau. Ja, ich glaube, ich bin mit meinem Fragenkatalog soweit durch, den ich bis jetzt hatte.
Anna-Luise, ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, wir sind schon wieder ganz, ganz weit fortgeschritten in der Zeit. Ich habe dich jetzt so richtig zugetextet, glaube ich. Zum Abschluss wollte ich dich noch fragen oder möchte ich dich gerne fragen, was bewegt dich denn jetzt am Ende dieses ganz langen Interviews?
Ich bin dir vor allem ganz sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch haben konnten. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, dass man sich auch, bevor man irgendwie sich in eine Sache hineinstürzt, erstmal gut austauschen kann mit jemandem, die viel Erfahrung schon hat in dem Bereich. Ja, ich bin vor allem sehr vorausschauend. Ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer, auf das ich mich da einlasse, sowohl von dem, was ich einfach stofflich, fachlich da gerne machen möchte, aber auch menschlich alles. Also es hört sich alles sehr reich und spannend an. Spannend.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich bin dir dankbar, dass ich das erzählen durfte, dass du mich gefragt hast. Und falls du weitere Fragen hast, bin ich sehr, sehr gerne bereit, wieder Rede und Antwort zu stehen. Egal, ob es im Podcast ist oder nur ein Telefonat. Ich würde mich freuen, wieder mit dir in Kontakt zu treten oder von deinen Erfahrungen zu hören. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mich für diese Fragestunde ausgewählt hast. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Es ist ein wunderbarer Beruf. Und wenn man beherzigt, dass es dir selber gut gehen muss, damit du anderen helfen kannst und du gleichzeitig die andere Seite wertschätzt, dann wird das auf alle Fälle eine tolle Zeit.
Ria, danke schön.
Ich bedanke mich nochmal bei dir und sage auch meinen Zuhörern jetzt alles Gute. Bis später. Ahoi, hier ist Rino, die Mutmacherin und
Anna-Luise, die Blume.
Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.